Das Sommerinterview mit Jean-Claude Juncker. Der Dieselskandal wirft Schatten auf Made in Germany. Mit dem Dieselskandal beschäftigt sich nicht nur das politische und automobile Deutschland. Es ist auch ein europäisches Thema, über das die ARD-Korrespondenten Ralf Siener und Kai Küstner mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor dem Dieselgipfel in Berlin gesprochen haben. Juncker verweist darauf, dass wegen der Exportstärke von VW und Co. auch die anderen EU-Länder betroffen sind. Die EU-Kommission hat gegen Deutschland und vier andere Mitgliedstaaten bereits Vertragsverletzungsverfahren wegen zu hoher Feinstaubbelastung eingeleitet. Juncker äußerte sich auch zum Verhältnis der EU zu den USA, zur Türkei und der Flüchtlingskrise und zur bevorstehenden Bundestagswahl.
Herr Kommissionspräsident, die EU scheint sich ja jetzt heute im Sommer 2017 in deutlich besserer Verfassung zu befinden als noch vor einem Jahr, vor wenigen Monaten, vor wenigen Wochen auch noch. Haben Sie eigentlich jemals daran gedacht, dem US-Präsidenten Donald Trump zu danken dafür, dass er die EU wieder zusammengeschweißt hat? Wäre es nicht vielleicht sogar eine Idee, ihm den Karlspreis für seine Verdienste um Europa zukommen zu lassen?
Ich habe Sinn für Witz und Humor, aber Sinn für Witz und Humor geht nicht so weit, dass ich ihm danken würde, dass er uns objektiv, muss man ja zugeben, geholfen hat. Aber ich führe dieses europäische Aufwachen nicht nur auf die Präsidentschaft von Trump zurück, sondern auf objektiv feststellbare Daten.
Aber auch ein bisschen auf Trump. Inwiefern hat er geholfen?
Na, weil er erklärt hat, dass es gut wäre, wenn andere den britischen Schritt nachahmen würden. Ich habe ihm in persönlichem Gespräch erklärt, aber ich rede nicht gerne aus persönlichen Gesprächen, dass wenn andere dies täten, dies zu einer Schwächung der Europäischen Union beitrüge. Und dies hätte im Übrigen zur Folge, dass die Westbalkanstaaten, die aus innen- und nachbarschaftlichen Gründen dringend eine europäische Perspektive brauchen, was ja nicht gleichbedeutend ist mit sofortigem Beitritt, diese Perspektive verlieren und dann wieder im nationalen Gegeneinander sich in die Zukunft hineinbewegen würde. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er die Probleme des Festballs ganz gut kennt.
Wie tief steckt denn die EU trotzdem noch in der Krise jetzt?
Also ich bin ja seit über 30 Jahren in Europa unterwegs, von Krise zu Krise mich handelnd. Die Lage heute im Jahre 2017 ist so, dass wir Fortschritte vermelden können und Rückschritte verneinen können.
Verneinen können heißt?
Ja, weil wenn es noch so wäre wie vor ein, zwei Jahren, hätten wir höhere Arbeitslosenstände, hätten wir ein höheres durchschnittliches Haushaltsdefizit. Wir haben jetzt die höchste Beschäftigungsquote, die wir seit Jahren hatten, die niedrigste Arbeitslosenquote, die wir seit Jahren zu vermelden hatten. Wenn es noch so geblieben wäre oder sich in negative Richtung bewegt hätte, würde man sagen, die Kommission ist null. Zurzeit sagt niemand, die Kommission ist null, aber sie ist nicht optimal.
Hatten Sie denn zwischendurch mal so Sorge um die EU, dass Sie ernsthaft an ihr Zusammenbrechen gedacht haben oder das befürchtet haben?
Nein, das war nie ein Beweggrund meiner damals zukünftigen Perspektive. Ich war stets der Auffassung, dass solange Menschen leben, die den Zweiten Weltkrieg gekannt haben und die ihren Kindern über die Nichtergebnisse des Nicht-Europas des Zweiten Weltkriegs berichten könnten, da hatte ich nie die Sorge, dass dies in der allgemeinen Erinnerungswut vergangener Jahrzehnte, ein halbes Jahrhundert, dass dies so käme.
Herr Juncker, Sie haben von den wirtschaftlichen Erfolgen der EU gesprochen.
Nein. Ich habe von den wirtschaftlichen Nichterfolgen der Europäischen Union geredet.
Aber auch von der niedrigsten Arbeitslosigkeit, die ja im Moment zu verzeichnen ist, den guten Wirtschaftsdaten. Mhm. Und die EU ist ja extrem abhängig davon, dass die Exporte weiter gut funktionieren.
Ja.
Und wir haben über Trump gesprochen, der ja nun die Idee des Protektionismus immer mal wieder ins Feld führt. Stichwort Stahlexporte aus Deutschland, Strafzölle. Welche Gegenmittel hätte die EU?
Also, wenn man eine Strategie hat, soll man die Strategie nicht offenlegen, bevor man die Strategie zur Anwendung bringt. Insofern kann ich Ihre Frage nur in Teilen beantworten. Aber falls es zu Strafzöllen, so muss man das ja nennen, in Sachen Stahlexport versus Import nach USA käme, sind wir bereit, darauf zu antworten. Aber wenn ich jetzt hier darlegen würde, was dann diese Maßnahmen wären, wäre dies unklug.
Ja, aber manchmal kann ja auch ein klares Wort klug sein an die amerikanische Adresse nach dem Motto, wenn ihr das macht, dann...
Ja, aber ich habe bei G7 in Taormina, Sizilien, Italien und bei G20 Hamburg, Deutschland gesagt, dass falls die Amerikaner dies täten, das heißt also die Trump-Administration, dass wir innerhalb Tagen bereit wären, darauf adäquat zu antworten. Das hat gereicht, damit 80% des vorgesehenen Volumens in puncto Russland-Sanktionen zurückgedreht wurde. Und das hat gereicht, nicht nur, weil ich das gesagt habe, andere haben das auch gesagt, dass der amerikanische Kongress festgelegt hat, dass diese Sanktionen nur in Absprache mit den Alliierten der USA stattzufinden hätten. Und ich gehe noch immer davon aus, dass wir Alliierte der USA sind.
Aber trotzdem wollen die USA ja jetzt Sanktionen einseitig von sich aus.
Ja, das ist aber der Kongress. Das ist nicht so sehr Trump, aber mehr der Kongress. Aber falls dies Gesetz wird, werden wir reagieren.
Ist denn umgekehrt die EU mit reiner Weste, dass sie sagen kann, wir sind wirklich nicht protektionistisch, oder könnte Trump sagen, na?
Ja, also ich bin der Auffassung, dass wir als Europäer, als EU unsere Exportwirtschaft schützen müssen. Ich bin nicht in der Kategorie deren festzusetzen, die sagen, also wir sind die Vasallen der Vereinigten Staaten von Amerika, das sind wir nicht. Und wir müssen unsere Wirtschaftsinteressen auch gegenüber den USA verteidigen, und das werden wir auch tun.
Also die 49% Zoll auf vietnamesische Fahrräder sind okay, die in die EU kommen?
Also ich möchte das jetzt nicht an einzelnen Beispielen festmachen, aber ich bin der Auffassung, dass wir als EU-Europäer verlangen dürfen, verlangen müssen, dass die Handelsbeziehungen, die andere Teile der Welt mit uns artikulieren, von uns auch genauso beantwortet werden müssen. Es kann nicht sein, dass chinesische Unternehmen in Europa ganze Unternehmen mehrheitlich übernehmen und wir das in China nur zu 49% tun dürfen. Es gibt hier das Prinzip der Äquivalenz. Wir sind nicht der letzte Ort in der Welt, wenn es um internationale Wirtschaftsbeziehungen geht.
Noch eine Trump-Frage, bevor wir uns mal der EU mehr zuwenden. Sehen Sie eigentlich diese Personalwechsel, die da im Weißen Haus stattfinden? Das scheint ja House of Cards und solche Serien noch zu übertreffen. Sehen Sie das eigentlich eher mit Sorge oder belustigt Sie das? Oder wie?
Weder noch. Das ist eine inneramerikanische Angelegenheit. In der Kommission findet das nicht statt.
Sie vermissen es aber auch nicht.
Nein, weil ich bin für Beständigkeit im Organigramm. Ist das ein deutsches Wort, Organigramm?
Ja, ich verstehe.
Ja, ich habe Griechisch und Latein studiert. Insofern bin ich den lateinischen Auswüchsen der deutschen Sprache sehr zugewandt. Nein, es braucht Beständigkeit in den Beziehungen. Man muss feste Gesprächspartner haben. Das haben wir in der Kommission. Ob das in Washington auch so ist, überlasse ich Ihrer Interpretierung.
Es gibt ja aber auch in Europa Streitthemen. Zu einem der ganz großen gehört sicher die Flüchtlingskrise. Jetzt kommen über die Ägäis-Route kaum noch Flüchtlinge nach Europa im Moment, aber auf der Route Libyen-Italien sind es mehr als im Jahr zuvor. Wie lässt sich diese Mittelmeerroute aus Ihrer Sicht in den Griff kriegen?
Also ich bin erstmal zufrieden, trotz häufig geäußerter öffentlicher, auch bundesrepublikanisch übergreifender Publizistik, Kritik der Meinung, dass das Abkommen mit der Türkei funktioniert. Wir haben jetzt 97% weniger Flüchtlinge, die aus der Türkei kommen. Das halte ich für einen Erfolg, nicht nur, weil weniger kommen, sondern weil wir auch dazu beitragen, die türkischen Behörden dabei zu unterstützen, dass die Menschen da, ich sag das mal so, anständig behandelt werden. Das ist in Libyen nicht der Fall. Und deshalb haben wir dieses Mittelmeerproblem. Aber die Tatsache, dass so viele Flüchtlinge über das Mittelmeer kommen, darf man nicht vermischen mit der Tatsache, dass wir in Sachen Türkei einen Zustand der Flüchtlingsbefriedigung erreicht haben. Ich sage das deshalb, weil ich den Eindruck habe, überprüften Eindruck habe, dass die Flüchtlinge in der Türkei human, anständig behandelt werden.
Könnte man das Türkei-Konzept kopieren mit Blick auf die Mittelmeerproblematik, dass man sagt, die Türkei hat damals einen Stichtag eingeführt, nach dem Motto, wer von dem Tag an nach Griechenland floh, kam wieder zurück in die Türkei, hatte den Effekt, dass viele Flüchtlinge sich nicht mehr auf den Weg gemacht hatten. Wenn man jetzt Ähnliches versuchen würde.
Ja, ich verstehe Ihre Frage sehr wohl, aber was wir an politischen Verhältnissen in Libyen haben, ist nicht vergleichbar mit dem, was wir in der Türkei haben. Mit der Türkei kann man Abkommen schließen, mit Libyen eigentlich, ich sage das nicht gerne laut, aber es ist so, ist ein nicht existierender Staat. Man muss also sehr genau darauf achten, mit wem man welch Abkommen trifft. Und bis dato habe ich denjenigen nicht gefunden, mit dem man abschlussfertige, auch in der Folge wirkende Vereinbarungen treffen könnte. Wir reden, Kommission, andere auch, mit den Nordafrikanern, Tunesien, Marokko, Algerien, Ägypten. Schwieriges Feld. Aber in Libyen haben wir keine sich einheitlich präsentierende Regierungsgewalt fest. Zwischenstaatliche Beziehungen, also ich meine damit EU und Libyen, sich unwahrscheinlich schwierig gestaltet.
Wäre es denn dann nicht umso notwendiger, dass man die EU-Marinemission Sophia zum Beispiel in libysche Küstengewässer hineinkommt?
Libyen ist bis dato und auch bis irgendwann ein unabhängiger, souveräner Staat, obwohl nicht als solcher funktionierend. Man kann das nicht einfach so tun. Wir sind nicht die Herren der Welt.
Aber könnte man nicht zum Beispiel versuchen, mit Nigeria, Liberia, anderen Staaten, aus denen viele Flüchtlinge kommen zurzeit, nach Italien? Ja. Zusammen, pass mal auf, Freunde, wir setzen uns an den Tisch. Ja. Wir machen euch ein Angebot. Ihr nehmt die Flüchtlinge zurück, die abgelehnt worden sind. Und dafür bieten wir als EU euch etwas?
Also das tun wir ja. Laufend, dauernd, Tag und Nacht. Wir reden mit Niger, wir reden mit Mali, wir reden mit anderen Staaten auf der anderen Seite des Mittelmeeres. Das tun wir, nicht ohne Erfolg. Aber Sie müssen zur Kenntnis nehmen, das tun Sie normalerweise nicht, aber Sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen, die aus Niger oder aus Nigeria oder aus Somalia via Libyen den Schritt ist ein schwacher Ausdruck, übers Mittelmeer wagen, nicht immer Bürger dieser Länder sind. Was sagen Sie jemandem, der in Italien oder Griechenland, aber jetzt reden wir über Italien, landet und der sagt, ich komme aus Niger. Und die nigerischen Bürger sagen, der Mann ist uns nicht bekannt, weil der kommt von irgendwo sonst her. Insofern ist es überschriftenmäßig leicht zu behandeln, aber inhaltlich, individuell, per casum, ist das lateinisch, per casum. Ja.
davon?
Nicht so einfach.
Im Konkreten?
Ich kann nicht, also ich, das heißt ja nichts, wir können nicht Menschen nach Niger zurückschicken, wenn die Menschen, die von Niger via Libyen nach Europa gekommen sind, nicht Nigerer sind. Und diese Staaten aus fast nachvollziehbaren Gründen möchten nicht alle Menschen aufnehmen, die von dort aus via Libyen nach Europa gekommen sind. Das sind nicht ihre Bürger. Und wir verlangen in unseren Gesprächen mit den nordafrikanischen Staaten, dass sie ihre Bürger zurücknehmen müssen. Aber die sagen, das sind nicht unsere Bürger.
Verstehe ich nur, wenn ich einen Punkt konkret nennen darf. Es sind 39.000 Nigerianer zurzeit in Italien, von denen eindeutig klar ist, die kommen aus Nigeria.
Ja.
Könnte die EU-Kommission sich nicht mit der nigerianischen Regierung zusammensetzen und sagen, pass auf, Freunde, macht es wie die Türkei, nennt einen Stichtag, von dem an ihr die zurücknimmt. Dann würde das abschreckend wirken. Und wir als EU bieten euch was.
Ich glaube nicht, dass das abschreckend wird, weil der Informationsfluss in diesen Ländern ist nicht so wie der Informationsfluss über das Morgenmagazin in ARD und ZDF. Deutschlandfunk und NDR organisiert werden kann. Bevor die Leute das merken, ist das Unheil schon passiert. Aber wir sind im Gespräch mit den nigerianischen, nicht nur den nigerischen, sondern den nigerianischen Behörden, um genau das herbeizuführen. Das braucht Zeit.
Bieten Sie ihnen was an auch für die EU im Gegenzug, nach dem Motto, es gibt Visum?
Also Visabefreiung ist nicht ein Thema mit den Staaten, von denen wir jetzt reden, aber dass wir da finanziell behilflich sein werden, ist okay. Es ist immer billiger, ich sage das nicht gerne so und setze das deshalb, weil wir im Rundfunk sind, zwischen Gänsefüßen, ist immer billiger, Staaten zu bezahlen, ja, so muss man das wohl sagen, als die Menschen hier in Europa in ihr Unglück zu stürzen.
Über die Türkei haben wir ja eben schon in Ansätzen gesprochen. Die haben es geschafft, die Ägäis-Route weitgehend zu versiegeln. Aber ansonsten muss man ja sagen, dass das Verhältnis EU-Türkei in Trümmern liegt. Ist es unter den Umständen eigentlich nicht ehrlicher, die Beitrittsverhandlungen zu beenden?
Nein, das finde ich nicht. Ich bin der Meinung, dass die Türkei sich schrittweise, manchmal auch in Riesenschritten von der Europäischen Union entfernt. Das habe ich auch Präsident Erdogan mehrfach voluminös dargestellt. Aber ich glaube, es ist besser für das beiderseitige Verhältnis, also ich meine damit das Verhältnis zwischen der Türkei und der EU, in Gesprächen zu bleiben, ohne diese Beitrittsperspektive jetzt zu überhöhen. Das ist nicht das Thema dieser Tage, weil die Türkei benimmt sich nicht so, als ob sie den festen Entschluss gefasst hätte, definitiv der Europäischen Union beitreten zu wollen, weil es in der Türkei trotzdem festzustellen gilt, dass fundamentale europäische Grundwerte in der Türkei nicht beachtet und beobachtet werden. Aber jetzt die Last der Verantwortung auf die Europäische Union zu übertragen, anstatt sie dort zu lassen, wo sie ist, nämlich in der Türkei, hielt ich für ein Beispiel nicht gehobener Staatskunst.
Wäre, wenn Sie sagen, Thema des Tages ist nicht der Beitritt, ist es dann eher die Zollunion, wo ja die Kommission empfohlen hat, Gespräche zu führen. Wäre es da denn möglich, diese Handelserleichterungen an Menschenrechte zu knüpfen?
Ja, also
an
die anderen? Ich bin da mit mir selbst im Zwiegespräch. Wir haben das vorgeschlagen, wie auch die Visa-Liberalisierung im Übrigen. Aber es sind in den letzten 18 Monaten in der Türkei so viele Ereignisse eingetreten, auch was die Freiheit von objektiv berichtenden Journalisten anbelangt, dass ich jetzt nicht gerne hier sagen würde, dass wir dies ohne Abstriche tun sollten. Wir sind mit der Türkei in streitbarem Gespräch über diese Dinge.
Darf ich bei dem Punkt Zollunion einmal bleiben? Haben Sie den Eindruck, dass der bestehende Teil der Zollunion erfüllt wird von türkischer Seite? Weil was ich höre von Unternehmern aus der EU ist, dass sie teilweise mit Zöllen belegt werden?
Ich lasse das, weil derartige Nachrichten auch mich erreichen, nicht nur Sie. Ich lasse das von unseren Dienststellen hier genau einschätzen. Falls dem so wäre, hatte dies ja auch sofortige Wirkungen für die Weiterentwicklung der Zollunion zwischen der Türkei und der Europäischen Union. Also ich bin ein ausgesprochener Türkei-Freund, weil ich viele Türken kenne aus meinem vorherigen Leben, anyway, sowieso. Und ich weiß auch, dass viele Türken sich nichts mehr wünschen als eine größere, sofortigere Nähe zur Europäischen Union aus Menschenrechtsgründen, aus Demokratie, politischen Gründen. Und man muss ja auch sehen, es geht hier nicht nur um Erdogan und die türkische Regierung und um die Mehrheit im türkischen Parlament. Es geht ja auch hier um sehr konkrete Menschen mit ihren Hoffnungen, mit ihren Wünschen. Aber ich lasse mich davon A, beeindrucken, aber B, nicht benebeln.
Schmerzt es Sie dann manchmal, dass zurzeit auch Geld fließt, weil die Beitrittsverhandlungen weitergehen, wenn es auch vergleichsweise überschaubare Millionen
sind? Ja, das ist ja eine Erfindung, ich weiß nicht von wem. Es stehen zur Verfügung für diese Vorbeitrittsverhandlungen, ich glaube, 3-4 Milliarden Euro. Es sind aber nur 189 Millionen Euro ausbezahlt worden, weil wir das nach unten korrigiert haben, wie auch die Europäische Investitionsbank ihr Darlehensgebaren in Richtung Türkei jetzt nach unten überprüft und korrigiert hat. Es fließen also keine Unmengen an Geld. Und alle die in Deutschland, ich merke das ja, ich lese ja Zeitungen, Agenturmeldungen und höre auch manchmal Rundfunk. Ich bin ein Rundfunkmensch, bevor ich ein Fernsehmensch bin. Es ist nicht so, dass wir da einfach so über den Tisch Geld in die Türkei schieben würden. Das tun wir, wenn es um die Flüchtlingsfrage geht. Aber das ist nicht das Geld, das ist Geld für den türkischen Haushalt, sondern dieses Geld fließt an Nichtregierungsorganisationen und an konkrete Projekte. Das wird also genau überprüft. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt breitbrüstig in der deutschen Öffentlichkeit aufstellen sollte, als ob die Europäische Kommission jetzt den Geldfluss in Richtung Türkei stoppen sollte. Man soll sich informieren, bevor man redet.
Es gibt ja jetzt auch innerhalb der EU ein Land, was in Sachen Rechtsstaat Sorgen macht, Polen nämlich. Wäre eigentlich Polen, hätte es überhaupt eine Chance, EU-Mitglied zu werden, wenn es sich heute bewerben würde?
Ich kann theoretische Fragen und hypothetische Fragen derart nicht beantworten. Jedenfalls ist es so, dass wir als Europäische Kommission von vielen Mitgliedstaaten begleitet Überprüfungsbedarf in Polen sehen. Das ist ein Prozess im Fluss und wir werden sehen, was daraus wird. Ich bin mit dem, was in Polen passiert, nicht überglücklich, schließe aber nicht auf, dass wir im Gespräch zwischen Vernünftigen, dazu braucht es aber zwei, zu einer Lösung kommen könnte.
Das, was in Brüssel so als Nuklearoption gehandelt wird, die Artikel 7-Verfahren, was ja am Ende zum Entzug des Stimmrechts führen könnte, ist das nicht ein zu risikoreicher Weg?
Ich bin als Luxemburger überhaupt nicht damit einverstanden, dass es Staaten oder Staatenbündnisse oder Gemeinschaften oder Unionen geben könnte, die nukleare Option zur Anwendung brächten. Aber wenn die Gespräche, die wir mit den polnischen Behörden, Regierungsstellen eigentlich führen, nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen führen würden, schlösse ich nichts aus, ohne allerdings diesem Thema absolute Behandlungspriorität zuführen zu wollen.
Herr Juncker, ein Thema, das Deutschland zurzeit stark bewegt, ist die
sogenannte... Reden Sie jetzt nicht über Diesel.
Sind die Grenzwerte, die die EU festgelegt hat, damit die Luft in den deutschen Städten gut ist, zum Beispiel in Stuttgart, aber auch in Köln. Und die Luft wird ja durch bestimmte Art von Verbrennungsmotoren beeinträchtigt, um den Begriff Diesel zu vermeiden. Schockiert es Sie, dass Konzerne wie VW und andere Schadstoffsoftware implementieren, von der sie wissen, dass sie die Luftqualität nicht verbessert, um es zurückhaltend zu formulieren, und die Gesundheit der Menschen nicht fördert?
Ich weiß nicht, ob das in dem Maße gesundheitsschädigend ist, wie es jetzt berichtet wird. Ich schließe das allerdings nicht aus. Allein schon der alleinige Verdacht, dass dem so wäre, führte mich zu der Auffassung, dass dieses nicht zu passieren hat. Ich glaube auch, jedenfalls habe ich manchmal den Eindruck, als ob man in Deutschland den Reputationsschaden deutscher Industrieprodukte unterschätzen würde. Deutschland war bekannt, ist bekannt, wird auch bekannt bleiben für hervorragende Automobiltechnik. Wenn sich jetzt ein Schatten über dieses trotzdem wichtige, über diese trotzdem wichtige Komponente deutscher Industriewertschöpfung wirft, dann wird das auf Dauer nicht ohne Folgen bleiben. Ich möchte deshalb sagen, in aller Ruhe, unaufgeregt, dass man sich diesem Thema offensiv nähern muss. Deutschland hat einen Reputationsschaden erlitten durch das nicht korrekte Verhalten einiger. Das muss in Ordnung gebracht werden, weil es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich dieser Schatten, der jetzt über der Automobilbranche liegt, auch auf andere Branchen übertragen würde.
Wo wir bei Deutschland sind und ich fürchte, zum Schluss kommen müssen, steht ja eine wichtige Wahl bevor in Deutschland, die Bundestagswahl. Wem drücken Sie da eigentlich die Daumen? Ihrer Parteifreundin Angela Merkel oder Ihrem Freund Martin Schulz?
Möchte ich Ihre Frage nicht beantworten. B, bin ich Christdemokrat, wünsche mir also, dass meine Parteifamilie überall in Europa, ergo auch in Deutschland, erfolgreich aus diesen Wahlen hervorgehen wird. Und C, Martin Schulz bleibt mein Freund.
So oder so?
Nein, nicht so oder so. Es gibt Abmachungen zwischen Personen, die Parteilinien überschreiten, genau.
Aber es ist eine wichtige Wahl für Europa trotzdem.
Das ist eine wichtige Wahl für Europa und ich begrüße ausdrücklich die Tatsache, dass die beiden Kanzlerkandidaten, ich mag beide, aber meine Präferenz geht natürlich in Richtung CDU und Angela Merkel, keinen Disput über europäische Angelegenheiten haben. Dies sind zwei wirklich ausgesprochene proeuropäische Spitzenpolitiker. Das hatten wir in Frankreich nicht. Man redet ja viel über Deutsch-Französisches und diese ganze romantische Familiengeschichte da. In Frankreich gab es die Wahl zwischen Europa und Nicht-Europa. Und Macron hat für Europa plädiert, die andere hat gegen Europa plädiert. In Deutschland, das ist im Übrigen ein gemeinsam zustande gekommene Verdienst der Nachkriegsgeneration in Deutschland, gibt es diesen Disput nicht. Stellen Sie sich mal vor, in Deutschland hätten wir die Wahl zwischen einem Europäer und einem Nicht-Europäer. Es ehrt die deutsche Demokratie, dass hier zwei ausgesprochene Pro-Europäer miteinander antreten.
Wir können ja am Ende zum Schluss nochmals mit einer etwas persönlicheren Frage versuchen. Sie haben ja in der nationalen und auch europäischen Politik eine Menge schon erlebt, eine Menge Ämter bekleidet. Wissen Sie denn schon, was Sie nach der Europawahl 2019 machen, wo Sie ja schon gesagt haben, dass Sie dann nicht mehr als Kommissionschef zur Verfügung
stehen? Ich trete nicht an 2019, weil ich nicht in den Verdacht geraten möchte, dass bei allem, was ich jetzt tue, unternehme, die Frage, wieso tut er das, er möchte das tun, weil er Präsident werden möchte, bleiben würde, alles überschatten würde. Ich habe das bei einigen Amtsvorgängern so erlebt und ich möchte mich nicht zum Notar der Mitgliedstaaten, ich sage nicht gern degradieren lassen, aber vorführen lassen. Ich werde Bücher schreiben und Rundfunkkommentare machen.
Das ist gut.
Konkurrenz kommt auf Sie zu.
In der Reihe Das Forum hörten Sie heute ein Interview mit dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Die Fragen stellten Ralf Siener und Kai Küstner aus dem ARD-Studio Brüssel. Der Dieselskandal ist auch Thema der Redezeit nach den Nachrichten ab 21.05 Uhr. Ist der Diesel ein Auslaufmodell, was Politik und Autobranche ändern müssen? Sie können anrufen und mit den Experten diskutieren. 08000 44 1777.